Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom August 2025. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus 2 Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom August 2025. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36, 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 240. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom August 2025. Zu dieser Sommerausgabe begrüßt euch wieder ganz herzlich die Veronika. Seit unserer letzten Ausgabe hat sich hier bei uns im Blindenzentrum wieder viel getan. So wurde zum Beispiel der Speisesaal umgebaut und neu gestaltet und heute dürfen wir erstmals in diesem neuen Multifunktionssaal zu Mittag essen. Mitten in der Sommerzeit dürfen wir euch auf dieser Ausgabe von Urlaub und Reisen berichten. Ihr werdet neue Mitarbeiter des Blindenzentrums kennenlernen und wichtige Informationen erhalten. Was erwartet euch aber genau auf diesem Hörbrief? Wir beginnen mit dem Terminkalender. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum lernt ihr den neuen Direktor des Blindenzentrums kennen. Er heißt Leonhard Foltmer und arbeitet seit Mitte Mai hier bei uns. Magdalena Hofer hat mit ihm ein Interview geführt. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum schauen wir zurück in den Frühling. Im Mai hat hier im Blindenzentrum die Frühlingswoche stattgefunden. Heidi berichtet euch darüber. In der Rubrik Wissenswertes stellt sich Daniela Frötscher, eine neue Mitarbeiterin im Team der Frühförderung, vor. Sie erzählt euch zunächst ein bisschen über sich selbst und dann über ihren Grundberuf Ergotherapie. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben werdet ihr 2 Beiträge finden. Zuerst gibt euch Gatscha Franz einige Informationen aus dem Blindenapostolat und danach kommt ein langer Bericht von Gabi über die Reise nach Sizilien, die das Blindenapostolat heuer im Mai durchgeführt hat. Und zum Schluss hört ihr einen Beitrag von Schülern, welche zur Begegnungsstunde hierher ins Blindenzentrum gekommen sind. Sie haben Dinge beschrieben, die ihnen besonders gut gefallen und möchten diese mit uns teilen. Nun hoffen wir, dass für jeden von euch etwas dabei ist, und wünschen euch gutes Abhören.
Terminkalender.
Veranstaltungen 2025. August 2025. Vom 2. bis 9. August Internationale Begegnungswoche für Jugendliche und junge Erwachsene in Berlin. Vom 17. bis 24. August Internationale Begegnungswoche für Personen mittleren Alters in Ilsenburg im Harz. Vom 23. bis 24. August 2-tägiger Tandemausflug der Blinden- und Sehbehinderten Amateursportgruppe Südtirol von Pergine nach Bassano del Grappa. Vom 23. bis 30. August Internationale Kultur- und Begegnungswoche für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen. Hamburg, Tor zur Welt. September 2025. Vom 31. August bis 6. September Bergwanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Truden. 13. September Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und ihre Familien im Blindenzentrum. Vom 19. bis 21. September verlängertes Wochenende für italienischsprachige Südtiroler im Blindenzentrum. Oktober 2025, 7. Oktober, Raphaelsfeier im Blindenzentrum. Vom 11. bis 18. Oktober, Projektwoche. Erste Herbst-Freizeitwoche für Jung und Alt von nah und fern im Blindenzentrum. Vom 16. bis 19. Oktober, Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, ARGE, in Freising. Vom 18. bis 25. Oktober, Projektwoche, zweite Herbst-Freizeitwoche für Jung und Alt von nah und fern im Blindenzentrum. 24. Oktober, Kegelmeisterschaft im Blindenzentrum. November 2025. 8. November, 50. Internationales VSS Raiffeisen Torballturnier in Bozen. 8. November, Tag des katholischen Forums in der Cusanus Akademie in Brixen. Vom 15. bis 22. November, psychologische Themenwoche mit Veronika Joas und Stefan Rehmann im Blindenzentrum. Vom 22. bis 25. November, 32. Internationale Schachmeisterschaft im Blindenzentrum. Vom 28. bis 30. November, Herbstwochenende im Blindenzentrum. Informationen zu Veranstaltungen und regelmäßigen Angeboten. Abendliche Tandemausflüge werden von der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Südtirol von Ende April bis Ende September mit Startpunkt beim Blindenzentrum St. Raphael um 18 Uhr organisiert. Von Oktober bis Mai finden im Blindenzentrum jeden ersten Dienstag die Monatstreffen in deutscher Sprache um 19 Uhr statt und jeden dritten Dienstag um 15 Uhr die Monatstreffen in italienischer Sprache. Informationen oder Anmeldungen erfolgen entweder über die Rezeption des Blindenzentrums, über das Blindenapostolat Südtirol oder direkt bei der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe. Initiativen des Blindenverbandes werden auf der entsprechenden Internetseite veröffentlicht. Noch ein Hinweis zu den Veranstaltungen. Der Veranstaltungskalender wird laufend auf der Webseite des Blindenzentrums und des Blindenapostolates aktualisiert. Termine können sich ändern und es kommen neue Veranstaltungen hinzu.
32. Internationales Schachturnier im Blindenzentrum St. Raphael Bozen vom 22. bis zum 25. November 2025. Liebe Freunde, liebe Schachkollegen, das traditionelle internationale Schachturnier im Blindenzentrum St. Raphael in Bozen soll auch heuer wieder als 32. Ausgabe stattfinden. Das Turnier findet von Samstag, 22. November 2025 mit Beginn der ersten Partie um 16 Uhr bis Dienstag, 25. November um 9 Uhr. Die einzelnen Termine sind Samstag, der 22. November von 16 bis 20 Uhr, am Sonntag, den 23. November von 16 bis 20 Uhr, am Montag, den 24. November von 9 bis 16 Uhr und dann um 20 Uhr. Dienstag, 25. November, 9 Uhr, wird dann die Preisverteilung stattfinden und der Abschluss. So ergibt sich ein freier Vormittag am Sonntag. Es wird in 8 Runden im Schweizer System mit einer Stunde Bedenkzeit pro Spiel gespielt. Spielmaterial und Notationsmaterial sind selbst mitzubringen. Wer eine Blindenschachuhr hat, soll sie bitte mitbringen. Die Austragung der Spiele sowie das Mittag- und Abendessen finden jeweils im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36 in Bozen statt. Die Unterkunft der Spieler und deren Begleiter folgt direkt im Blindenzentrum. Die Zimmerpreise sind folgende: 71 Euro pro Person in Vollpension im Doppelzimmer und 81 Euro pro Person in Vollpension im Einzelzimmer. Die zusätzliche Einschreibegebühr für das Turnier beträgt 50 Euro. Falls gewünscht, besteht natürlich auch wieder die Möglichkeit, den Urlaub zu verlängern. Aus organisatorischen Gründen erwarten wir die Anmeldungen bis spätestens 31. August 2025. Bitte melden Sie sich unter der Nummer 0039 0471 442324 bei Claudia Gironi oder info@blindenzentrum.bz.it. Die genaue Programmübersicht folgt in einem nächsten Schreiben. Wir freuen uns sehr, wieder als eine richtig große Gruppe beieinander zu sein. Für das Blindenzentrum und für die Sportgruppe grüßt Sie Nikolaus Fischnaller.
Blick ins Blindenzentrum.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wie vielleicht einige von euch schon wissen, andere vielleicht auch noch nicht, hat das Blindenzentrum St. Raphael einen neuen Direktor. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um euch den neuen Direktor vorzustellen. Lieber Leonhard, möchtest du dich selbst den Hörerinnen vorstellen?
Ja, mein Name ist Leonhard Voltmar. Ich bin schon seit ganz langer Zeit in Bozen mit Frau und Familie, mit drei Kindern und bin aber gebürtig aus München.
Du arbeitest schon länger, viele Jahre eigentlich, im sozialen Bereich. Wo hast du deine Erfahrungen vor deiner Zeit im Blindenzentrum gesammelt?
Ja, direkt davor war ich 16 Jahre bei der Caritas und war dort Leiter von Diensten für Flüchtlinge und Migranten.
Was waren so Schwerpunkte oder vielleicht ein Projekt, das dir spontan einfällt?
Also ich bin von der Ausbildung her Jurist und es ist immer mir ein Anliegen gewesen, dass die Gesetze, die für alle gleich gelten, dann auch für alle gleich angewendet werden sollen. Also ich habe immer geschaut, dass die Leute halt auch ihren Zettel kriegen und auch ihren Ausweis und dass sie halt gleich behandelt werden. Das liegt mir auch immer noch am Herzen, dass Leute, die aus irgendwelchen Gründen, die eigentlich nichts mit dem Gesetz zu tun haben, dass die trotzdem schlechter durchkommen. Und dafür engagiere ich mich ganz stark, dass das halt nicht ist, sondern dass alle das kriegen, was ihnen vom Gesetz zusteht.
Super. Ich würde dir jetzt einfach einige spontan Fragen stellen, auch damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, welcher Typ du so bist. Beginnen wir mit der ersten Frage. Welche drei Gegenstände würdest du mitnehmen, müsstest du auf eine einsame Insel gehen?
Ja, also auf jeden Fall mal ein Buch. Da müsste ich aber dann schwer entscheiden, welches. Vielleicht eins, das ich öfter lesen kann. Dann zum Retten. Ich würde da auch ganz gern wieder runter, würde ich einen Laser mitnehmen. Vielleicht einen Laser, den man tagsüber laden kann mit so einer Solarplatte oder so. Und ja, einsame Insel, da bin ich nicht so der Typ dafür. Ich würde mir ein Telefon mitnehmen, das man vielleicht auch auflädt mit Solar, weil ich halt ganz gern telefonieren würde, auch wenn ich vielleicht dann keinen Empfang habe. Aber der Gedanke, dass ich dann ganz niemanden erreichen kann, das wäre schon schlimm für mich.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, auch schon eine, die verstorben ist, wer wäre das?
Oh, ja. Also mich inspiriert sehr Barack Obama. Jetzt gerade, weil wir auch anderen Präsidenten kennengelernt haben im Unterschied. Aber ich fand ihn unglaublich inspirierend und mit dem würde ich echt gerne mal reden.
Wofür stehst du mitten in der Nacht auf oder würdest du aufstehen?
Früher bin ich für die Kinder aufgestanden, jetzt stehe ich für den Berg auf, dass man früher am Berg kommt.
Und angenommen, du müsstest dich in ein Tier verwandeln, welches würde das sein?
Ja, das ist auch schwer, aber ein bestimmter Vogel. Ein Vogel, wo man von oben viel schauen kann. Vielleicht ein, ich glaube, der heißt Seealbatros, der landet überhaupt gar nicht mehr. Der macht alles im Fliegen. Das wäre schön.
Zu welchem Thema könntest du ohne Vorbereitungszeit einen 30-minütigen Spontanvortrag halten?
Ja, zu Rechtstheorie. Ich habe das studiert, da gibt es einen ganz speziellen Aufbaustudiengang und da überlegt man sich, warum das Recht und wozu und wie es funktioniert. Und das begeistert mich immer noch. Da könnte ich sofort was erzählen.
In welchem Land würdest du gerne leben und warum?
Also, Ja, das ist mehrere, außer Italien, das mir sehr gefällt. Gefällt mir auch sehr gut Frankreich und Schweden. Ich habe ein Jahr in Frankreich studiert und war auch eine Weile, ein halbes Jahr in Schweden. Und das sind beide sehr schöne Länder, das sind mir sehr ans Herz gewachsen.
Mhm. Du hast vorher gesagt, du hilfst den Leuten, wenn sie nicht in die Gesetze passen. Jetzt passend ein bisschen die Frage, müsstest du ein Gesetz erlassen oder hättest du die Macht, ein Gesetz erlassen zu können? Welches wäre es?
Ja, da wird es wieder um die Gleichheit gehen. Also ich würde ein Gesetz erlassen, das vor allen anderen Gesetzen Vorrang hat, dass jeder Mensch zu essen hat, zu wohnen hat und sein Auskommen hat. Also so ein Grundversorgungsgesetz, das dann allen anderen vorgeht. Zuerst mal müssen die Leute Sicherheit haben, Wärme haben, Unterkunft haben, Essen haben. Und dann kommt der ganze Rest, der sehr, sehr wichtig ist. Aber so ein Gesetz würde ich erlassen.
Jetzt kommen ein paar Entweder-Oder-Fragen. Entscheide dich schnell. Meer oder Berge?
Berge.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Schokolade oder Salzstange?
Schokolade.
Hotel oder Campingplatz?
Hotel.
Fahrrad oder Wandern?
Fahrrad.
Land oder Stadt?
Stadt.
Okay, wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, Leonhard, du bist ein begnadeter Fahrradfahrer, oder?
Ja, begnadet nicht.
Du bist viel ein langjähriger, mit dem Fahrrad unterwegs.
Ein langjähriger, ja. Ich fahre nicht viel pro Jahr, aber ich fahre schon so viele Jahre, dass es dann doch viel ist. Ja, ich fahre gern. Ich bin einfach gern draußen.
Okay, jetzt kommen wir ein bisschen zurück zum eigentlichen Thema. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich als Direktor des Blindenzentrums zu bewerben?
Ja, in der Caritas war wahnsinnig interessant, aber auch wahnsinnig anstrengend. Und gerade im sozialen Bereich ist es wichtig, auch mal zu wechseln. Und da hat sich das total angeboten. Es ist auch ein Thema, wo ich mich voll dafür einsetzen kann. Und deswegen hat es voll gut zu mir gepasst jetzt.
Du bist nun seit circa 2 Monaten im Blindenzentrum. Hattest du vorher Kontakt oder zu tun mit blinden und sehbehinderten Menschen?
Nein, also aufgefallen ist mir das Tandemfahren als Fahrradfahrer. Da habe ich mir überlegt, das könnte ich mal machen. Dann habe es immer im Hinterkopf gehabt, habe es dann aber nie gemacht. Und einmal habe ich das Dunkelrestaurant besucht und das war auch sehr, sehr interessant für mich und meine Frau.
Was ist dir denn als Direktor des Blindenzentrums jetzt für die nächste Zeit besonders wichtig?
Ja, für die nächste Zeit und auch auf lange Zeit ist mir wichtig, dass alle Menschen, die hier arbeiten, dass es denen gut geht und dann logischerweise auch alle Menschen, die mit uns in Kontakt kommen. Das ist eigentlich das Hauptziel. Also natürlich gibt es dann Ziele, institutionelle Ziele, die irgendwo drinstehen und die auch Ziel sind. Aber das erste Ziel ist, dass es den Menschen gut geht.
Und gibt es etwas, das du dir wünschst von den Blinden und Sehbehinderten in Südtirol?
Was ich mir wünsche, ja, jetzt bei der Einarbeitung braucht es eben eigentlich Toleranz von den Blinden und Sehbehinderten gegenüber den Sehenden, weil sie oft nicht sehen oder einsehen oder verstehen. Und brauchen wir sozusagen die Hilfe, um zu verstehen, wie wir uns verhalten müssen oder wann wir uns auch daneben benommen haben. So eigentlich diese wohlwollende Korrektur, das wünsche ich mir und das genieße ich auch, wenn mich jemand wohlwollend korrigiert und dann den richtigen Weg zeigt, weil ich dann was lerne. Das gefällt mir auch, dazu lernen und verstehen.
Hier im Blindenzentrum sind ja gerade Umbauarbeiten und es ist eigentlich relativ wenig los an Gästebetrieb, der eigentlich gerade gar nicht stattfindet und auch Veranstaltungen. Aber spätestens im Herbst und jetzt auch schon im Spätsommer wird das wieder mehr passieren und dann werden viele von euch die Möglichkeit haben, den neuen Direktor Leonhard Woltmar kennenzulernen. Wir danken dir für deine Offenheit. Ja. Und wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Freude an deiner Arbeit und sehr viel Einsatz. Und ich lasse dich den Beitrag abschließen und verabschiede mich schon mal bei den Hörerinnen und Hörern.
Vielen Dank, Magdalena. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Und hoffentlich auf ein baldiges Treffen. Bis bald. Schönen Sommer.
zu Gast im Blindenzentrum.
Bericht zur Frühlingswoche im Blindenzentrum. Vom 10. bis zum 17. Mai fand eine abwechslungsreiche und erlebnisreiche Frühlingswoche für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen mittleren Alters aus dem deutschsprachigen Raum statt. In einer warmherzigen und barrierefreien Atmosphäre verbrachten die Teilnehmenden gemeinsame Tage voller Naturerlebnisse, Kultur, kulinarischer Genüsse und gegenseitigem Austausch. Die Gäste trafen am Samstag im Laufe des Tages ein und wurden herzlich im Haus empfangen. Nach einer kleinen Hausrunde, bei der sich die Teilnehmenden mit den Räumlichkeiten vertraut machen konnten, klang der erste Abend beim gemeinsamen Abendessen in geselliger Runde aus. Am Sonntagvormittag wurde eine heilige Messe angeboten, die einige Gäste als besinnlichen Wochenbeginn nutzten. Nach dem Mittagessen spazierten die Teilnehmenden mit dem Hauswart Marco und seiner Frau Hertha durch den hauseigenen Park. Der Spaziergang endete gemütlich bei einem Eis auf der sonnigen Terrasse. Ein gelungener Auftakt für die bevorstehende Woche. Am Montag stand am Vormittag ein Spaziergang entlang der Talverpromenade auf dem Programm, begleitet von Duft der Natur und dem sanften Rauschen des Wassers. Nach dem Mittagessen folgte ein Ausflug zum Kräutergarten Zockler in Tramin im Südtiroler Unterland. Nach einer sehr kurvenreichen und steilen Anfahrt erhielten die Gäste interessante Einblicke in die Welt der Heil- und Küchenkräuter, begleitet von einer liebevoll gestalteten Verköstigung. Am Dienstagmorgen spazierte die Gruppe rund um den idyllischen Montikler See und ließ den Vormittag bei einem Café ausklingen. Der Nachmittag stand zur freien Verfügung für Erholung, Gespräche oder kleine eigene Unternehmungen. Der Ganztagsausflug am Mittwoch an den Gardasee war für viele ein besonderer Höhepunkt. Zunächst führte der Weg nach Malcesine, wo die Gruppe durch den charmanten Ort bummelte. Anschließend genossen die Teilnehmenden ein Mittagessen am Ufer und daraufhin eine Bootsfahrt nach Riva. Ein sinnliches Erlebnis mit Wasser, Wind und Geräuschen der Umgebung. Am Donnerstagvormittag wurde eine Hilfsmittelberatung angeboten, die auf großes Interesse stieß. Wer wollte, nutzte den Vormittag alternativ für sich. Am Nachmittag stand ein geführter Besuch von Schloss Tirol auf dem Programm. Ein eindrucksvolles Erlebnis, bei dem Geschichte spürbar wurde. Der Abend endete beschwingt. Eine Volkstanzgruppe sorgte mit Musik und Tanz für Stimmung, wobei sich einige Gäste sogar selbst aufs Parkett wagten. Der Freitagvormittag war bewusst freigehalten, bevor am Nachmittag eine Weinverkostung mit regionalen Tropfen stattfand. Die Woche fand ihren würdigen Abschluss mit einer gemeinsamen Abschlussrunde und einer zünftigen Merende im Garten, bei der sich viele schöne Erinnerungen an die gemeinsamen Tage teilten. Am Samstag verabschiedeten sich die meisten Gäste mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Woche war für viele eine wertvolle Auszeit vom Alltag. Ein herzliches Dank geht an die ganzen Begleitpersonen, an die Raffes, an die Freiwilligen, die tatkräftig die ganze Woche die Gruppe begleitet haben.
Wissenswertes.
Liebe Hörer und Hörerinnen, mein Name ist Daniela Frötscher und ich freue mich sehr, dass ich mich im Rahmen dieses Hörbriefs erstmals bei euch vorstellen darf. Ich wohne in Feldurns, bin 40 Jahre alt und Mama von 3 Töchtern. Seit November letzten Jahres bin ich Teil des Teams der Frühförderung im Blindenzentrum. Von meinem Grundberuf her bin ich Ergotherapeutin. Ich habe meine Ausbildung an der Claudiana im Jahr 2006 abgeschlossen, war dann als Ergotherapeutin im Altersheim St. Ulrich für fast 2 Jahre tätig und anschließend für 16 Jahre in der Kinderreha in Brixen. Aktuell genieße ich meine neue Aufgabe als Frühförderin für blinde und sehbeeinträchtigte Kinder sehr. Auch wenn ich gerade als Frühförderin tätig bin, möchte ich euch nun die Ergotherapie etwas näher vorstellen. Gerade auch deswegen, da es oft noch ein relativ unbekannter Beruf ist, aber ein sehr spannender. Für mehr Leben im Leben. Ergotherapie ist so individuell wie die Menschen. Aber sie hat immer das gleiche Ziel, ein selbstbestimmtes Leben in jedem Alter. Diese Aussage bringt es für mich mit wenigen Worten auf den Punkt, was der Kern der Ergotherapie ist. Ergotherapeutinnen arbeiten in den Bereichen Gesundheitsförderung, Prävention, Therapie und Rehabilitation. Die Ergotherapie beschäftigt sich mit bedeutungsvollen Betätigungen des täglichen Lebens. Damit gemeint ist all das, was wir alle den ganzen Tag tun, tun wollen, tun müssen oder was von uns erwartet wird. Es geht um Betätigungen aus allen Lebensbereichen, die für uns wichtig sind, unseren Alltag ausmachen und unserem Leben Sinn verleihen. Der Zusammenhang von bedeutungsvollen Betätigungen, Gesundheit und Wohlbefinden steht im Mittelpunkt der Ergotherapie. Sind Menschen in der Lage, das zu tun, was für sie bedeutungsvoll ist, können sie am Leben teilhaben und fühlen sich wohl. Durch bestimmte Lebensumstände, Krankheiten, Unfälle, Krisen, bestimmte Lebensereignisse, gesellschaftliche Ereignisse, kann es dazu kommen, dass diese Betätigungen nicht oder nicht mehr möglich sind, sich verändern oder verändert werden müssen. Je nachdem, in welcher Lebensphase und Situation wir uns gerade befinden, stehen für uns unterschiedliche Betätigungen im Vordergrund, wie zum Beispiel sich duschen, Zähne putzen und anziehen, Sport treiben, seinem Hobby nachgehen oder ein neues Hobby beginnen, arbeiten, Hausaufgaben machen, am Spielplatz schaukeln und mit anderen Kindern Ball spielen, kochen, die Wohnung in Ordnung halten, Freundschaften pflegen, einkaufen gehen und so weiter. Der ergotherapeutische Behandlungsablauf sieht folgendermaßen aus. Er beginnt mit einer Befunderhebung. Durch das Sammeln von Informationen, Erheben von aktuellen Problemen, Beobachten des Patienten, Durchführung von standardisierten Tests wird ein erster Ist-Stand erhoben. Gemeinsam mit ihren Patienten legen Ergotherapeuten zu Beginn der Therapie jene Betätigungen fest, die im Mittelpunkt der Intervention stehen sollen. Sie berücksichtigen dabei die individuelle Lebenssituation, die Rollen und Fähigkeiten ihrer Patienten und analysieren jene Faktoren, die für die Ausübung der jeweiligen Betätigungen erforderlich sind. Darauf aufbauend werden gemeinsam Ziele formuliert und ein Therapieplan mit geeigneten Maßnahmen erstellt. So kann zum Beispiel ein Ziel bei einem Mann nach einem Schlaganfall sein, dass er es wieder schafft, sich zu Hause selbstständig anzuziehen. Oder bei einem Kind mit Down-Syndrom, dass es lernt, seinen eigenen Namen zu schreiben und damit später auch seine Unterschrift unter gewisse Formulare setzen kann. Dann kommt es zur Durchführung der Behandlung unter gezieltem therapeutischen Einsatz von Bewegung, Spiel, kreativen Tätigkeiten, kognitiven Angeboten und Alltagshandlungen wird gemeinsam darauf hingearbeitet, die vereinbarten Ziele zu erreichen. Die gewählten Maßnahmen zur Erreichung der Therapieziele können sowohl die Person selbst als auch das Umfeld der Patienten oder die jeweiligen Betätigungen betreffen. Zu den Maßnahmen, die die Person selbst betreffen, zählen eine Anpassung von gewünschten oder erforderlichen Lebensrollen, eine Entwicklung von neuen Rollen in den individuellen Lebensalltag, eine Entwicklung von Handlungsstrategien zur Umsetzung der Handlungen oder auch ein Training und eine Entwicklung von Fähigkeiten. Zu den Maßnahmen, die das Umfeld betreffen, zählen eine Anpassung der Umgebung, zum Beispiel Wohnraumgestaltung, Arbeitsplatzberatung, eine Beratung von Angehörigen und Bezugspersonen, die Versorgung mit Hilfsmitteln, zum Beispiel Rollstuhl, Schienen und so weiter, die Beratung zu weiteren Unterstützungsangeboten und Hilfsmitteln. Zu den Maßnahmen, die die Betätigung selbst betreffen, zählen die Anpassung von gewünschten oder erforderlichen Betätigungen, das Üben und Trainieren der Betätigungen, die in den Zielen festgelegt worden sind, die Integration neuer Betätigungen in den persönlichen Alltag und damit auch die Entwicklung neuer Betätigungen und die Beratung zu Betätigungsmöglichkeiten. Die Ergotherapie findet im Einzel- oder Gruppenkontext statt und kann ambulant, stationär oder im individuellen Umfeld der Patienten angeboten werden. Übergeordnetes Ziel ist es immer, die Teilhabe am täglichen Leben zu ermöglichen und Patientinnen in den für sie bedeutungsvollen Betätigungen zu unterstützen. Das war's. Ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick in das spannende Feld der Ergotherapie geben konnte. Einen herzlichen Gruß an alle.
Aus dem Apostolatsleben.
Hallo, grüß dich, da ist der Franz Gatscher. Also, wir haben am Mitte Mai hat es wieder die Vollversammlung vom Blindenapostolat gegeben. Die Vollversammlung hat dann nur den Vorstand gewählt, weil eben wieder die Zeit dazu war. Nicht mehr zur Verfügung gestanden für die Neuwahl ist die Anne Marinerhofer und die Elfi Kürmeier. Diesen zwei haben wir natürlich für ihre geleistete Arbeit gedankt. Und hingegen die neuen Mitglieder vom Vorstand mit den verschiedenen Aufgaben bin ich, der Gatscher Franz, als Präsident erneut gewählt worden. Dann der Nikolaus Fischnaller ist unser Vizepräsident und inoffiziell der Geschäftsführer. Also er ist sehr aktiv für Blindenapostolat durch seine Nähe auch zu den Angestellten. Und so ist er praktisch ganz viel verantwortlich eben für Sachen, die was halt mit der Verwaltung von unserem Verein zu tun haben. Nachher ist der Vito De Jaco ist unser geistlicher Assistent. Die Marliese Kuppelwieser ist unsere neue Schriftführerin als neues Mitglied vom Vorstand. Dann ist weiter dabei der Christian Meyer als Jugendvertreter. Dann haben wir noch dabei die Unterholzer Andrea und der Dominik Mittelberger ist auch ein neues Mitglied. Er ist ganz ein junger und wir hoffen, dass der sich auch mit dem Christian miteinander einsetzt, eben, dass wir das Interesse bei jüngeren Blinden und Sehbehinderten in Südtirol wecken können. Der Kassier ist der Christoph Buratti und fürs Blindenzentrum, die Vertretung vom Blindenzentrum ist die Elisabeth Gitzel. Unser Ziel ist weiterhin, unsere Dienstleistungen für unsere Mitglieder weiterhin anzubieten und dazu der Zufriedenheit aller anzubieten und unsere Veranstaltungen so zu gestalten, dass weiterhin die gewohnten Teilnehmer Interesse finden und vielleicht der eine oder andere Neue, der was noch nie dabei ist gewesen, vielleicht auch dazu kommt. Ansonsten hoffe ich eben, dass es so spannend, wie es halt ist, weitergeht, dass wir auch internationale Kontakte halten, eben mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich wünsche dem ganzen Vorstand viel Lust zum Arbeiten und ja, und verbleibe somit mit freundlichen Grüßen. Vielen Dank.
Grüß den alle miteinander, da ist die Gabi. Es freut mich, dass ich auch heuer wieder auf der Kontakte-Ausgabe vom August eng von meinen Eindrücken von der Kulturreise erzählen kann. An der heurigen Kulturreise von Blindenapostolat haben 36 Personen teilgenommen. Die waren aus Südtirol, aus Nordtirol, aus Bayern und aus Württemberg. Stattgefunden hat sie vom 24. bis zum 31. Mai und die Reise hat nach Sizilien geführt. Wir seien um 4 Uhr in der Früh in Bozen gestartet und obwohl es so früh ist gewesen, waren alle froh gelaunt und auch pünktlich. Pünktlich zu sein ist auch notwendig gewesen, weil wir heuer nach längerer Zeit wieder einmal mit dem Flugzeug verreist sein. Zuerst hat uns aber der Reisebus, nach Linate in Mailand zum Flughafen eben geführt. Dort haben wir die lästigen Abfertigungs- und Sicherheitsprozeduren und etliche Wartezeit hinter uns bringen müssen. Aber irgendwann sind wir nachher alle im Flugzeug gesessen und das ist nachher in die Luft aufgestiegen. Nach 1,5 Stunden ungefähr Flugzeit sind wir nachher in Palermo gelandet. Sie haben uns schon der Fabrizio erwartet, der was für die ersten 2 Tage unser Reisebegleiter gewesen ist. Sizilien ist in mehrere von uns nicht neu gewesen, auch weil 2004 bei der Reise von Blindenapostolat mir schon etliche von den Orten besucht haben, die auch heuer wieder im Reiseprogramm vorgesehen gewesen sein. Deswegen sind wir auch ganz gespannt gewesen, wie heuer oder wie das mal die Eindrücke sein werden. Sizilien liegt südwestlich vom italienischen Festland und ist die größte Insel im Mittelmeer. Als Region hat Sizilien 5 Millionen Einwohner und ist flächenmäßig die größte Region von Italien. Sie hat 9 Provinzen. Das Wort Sizilien bedeutet Land der Feigen und der Oliven. Kaum gelandet, ist nachher auch schon losgegangen mit dem Kulturprogramm und der Fabrizio hat uns zuerst in die Cappella Palatina im Palazzo Reale in Palermo eben geführt. Das heißt also im Königspalast, der wird auch Normannenpalast genannt. Heute noch ist der Palast eben Sitz vom sizilianischen Parlament. Im Innenhof von dem Palast, der ist aus dem 12. Jahrhundert, waren etliche Kutschen ausgestellt. Darunter ein ganz bunt bemalener, typischer sizilianischer Karren, der früher wohl benutzt worden ist, für die Bauern, um eben Obst und Gemüse auf dem Markt zu führen. Ausgestellt war aber auch ganz eine prachtvolle Kutsche, die der Habsburger Tochter Maria Caroline gekehrt hat. Die war im 18. Jahrhundert Königin von Neapel und Sizilien. Über eine breite Treppe ist es nach oben gegangen, in den ersten Stock, in die Hofkapelle, also in diese Cappella Palatina. Das Innere von der Kapelle war ein einziges Glitzern. Die Wände seien geschmückt mit Mosaike aus der byzantinischen Zeit. Die Mosaike haben orientalisch anmutende Ornamente dargestellt, aber auch Szenen aus der Bibel, vor allem aus dem Alten Testament. In den Mosaike seien 35.000 Steine verarbeitet und eben auch Unmengen von Blattgold. Die Holzdecke war im arabischen Stil ganz reich gearbeitet und auch der Boden war wunderschön mit Einlegearbeiten gestaltet. Ich habe mich erinnert, dass die Führung seinerzeit 2004 eben die Kapelle als Schmuckschatulle beschrieben hat und ich denke, die Beschreibung ist wohl sehr treffend. Anschließend sind wir nachher nach Monreale gefahren. Das ist eine Kleinstadt bei Palermo. Die Stadt hat in die Normannenkönige früher als Sommerresidenz gedient, weil die liegt auf 300 Meter Meereshöhe und somit waren die Temperaturen ein bisschen frischer als in der Stadt. Inzwischen war es schon fast 3 Uhr nachmittags und deswegen waren wir froh über eine kurze Mittagspause, bevor wir eben die Kathedrale von Monreale besucht haben. Das Erscheinungsbild von der Kathedrale, die ist aus dem 12. Jahrhundert, war eigentlich ganz ähnlich im Erscheinungsbild von der Cappella Palatina, leider dass die Ausmaße viel enormer gewesen sein. Die Mosaike da haben aus 95.000 Steinchen halt bestanden und halt noch mehr Blattgold. Besonders bemerkenswert ist die Darstellung von einem Christus als Weltenherrscher in der Apsis. Der Fabrizio hat uns da auch die verwendeten Farben, die Symbolik für die verwendeten Farben erklärt. Blau und Rot für die menschliche und göttliche Natur von Christus und das Gold für die Vollkommenheit. Als Abschluss von unserem Besichtigungsprogramm sind wir nachher noch im Kreuzgang gewandelt. Der hat so einen ehemaligen Benediktinerkloster gekehrt. Und wir haben da die Atmosphäre, die ruhige Atmosphäre, die da geherrscht hat, auf uns wirken lassen. Der Kreuzgang umgibt einen Innenhof, der ist 50 mal 50 Meter groß und ist eingeteilt in 4 quadratische Flächen. Und jede von den Flächen ist in mit einer anderen Baumart bepflanzt und symbolisiert einen anderen Abschnitt von der Bibel. Es hat in den Kreuzgang auch 4 Brunnen gegeben, die 4 Jahreszeiten darstellen. Später sind wir nachher wieder zurückgefahren nach Palermo und haben unser Hotel bezogen, in dem wir für 2 Nächte untergebracht gewesen sind. Nach dem Abendessen sind einige noch schauen gegangen, wie man zum Meer kommt, das was da nicht weit weg gewesen sein ist. Die meisten aber seien wohl etwa todmüde ins Bett gefallen. Der Sonntag war nachher Palermo gewidmet. Das ist die Hauptstadt natürlich von Sizilien. Liegt an einer Bucht an der Nordküste von der Insel und hat 700.000 Einwohner. Palermo bedeutet großer Hafen. Wir sind mit dem Bus bis zum Opernhaus, bis zum Teatro Massimo eben gefahren und von Sam haben wir unsere Stadtbummel unternommen durch die Gassen von der Altstadt. Die Häuser waren aus gelbem Sandstein, haben kleine Balkone gehabt mit schmiedeeisernen Geländer. Also im Wesentlichen besteht das Zentrum aus 2 Hauptstraßen, in Corso Vittorio Emanuele und die Via Macueda. Und wo die 2 Straßen zusammenkommen, entsteht sogenannte Piazza dei Quattro Canti. Das ist ein achteckiger Platz, der von 4 imposante Palazzi mit jeweils einem Brunnen davor eingeräumt ist. In der Nähe befindet sich das Rathaus und vor dem Rathaus ist ein Marmorbrunnen, das ist die Fontana Pretoria. Auf dem Brunnen sind so tierische und mystische Figuren dargestellt, viele davon unbekleidet und das hat in Vergangenheit nicht in alle gefallen. Deswegen hat der Brunnen einen Beinamen gekriegt, Brunnen der Schande. In Palermo haben wir auch 2 von den typischen Märkte besucht, im Mercato La Vuciria und im Mercato Ballarò. Auf den Märkten haben die Marktschreier lauthals ihre Ware feilgeboten, Obst, Gemüse, Fisch, Käse, aber auch Kleider und so weiter. Als typische kulinarische Angebot hat es gegeben, was das Straßenessen ist eben ganz typisch für Palermo, neudeutsch so geht man da Street Food. Gegeben hat es da eben die Arancini, das sind so frittierte, mit verschiedenen Zutaten gefüllte Reisbällchen eben. Dann hat es die Panelle gegeben, das sind auch frittierte, so kleine Fladen aus Kichererbsenmehl. Gegeben hat es auch ein Sfincione, das ist so eine pizza-ähnliche Spezialität, noch frisch gepressten Orangensaft, ganz lecker. Und auch die Cannoli, das sind so Teigrollen, die mit Ricotta-Creme gefüllt sind. Wir sind während unserer Reise allem wieder in den Köstlichkeiten begegnet. Wir haben auch verschiedene Kirchen besichtigt, darunter die recht schlichte Dominikanerkirche, in der sich das Grabmal vom Mafiajäger Giovanni Falcone befindet. Falcone ist 1992 zusammen mit seiner Ehefrau und 3 Leibwächtern durch eine ferngesteuerte Bombe auf der Autobahn bei Palermo eben umgebracht worden. Am späten Vormittag kommen wir nachher in der Jesuitenkirche, das ist ein Barockkirche, die eigentlich schon fast ins Überloden vorgekommen ist. Da haben wir eben die Sonntagsmesse mitgefeiert. Am Nachmittag haben wir natürlich auch noch den Dom von Neapel besucht. Der ist Maria Himmelfahrt geweiht. Früher ist der Dom eine Moschee gewesen und der ist von den Normannen zu einer christlichen Kirche umgebaut worden und dann später barockisiert worden. Aber die arabischen Eigenschaften sind eigentlich noch gut zu sehen. Zum Beispiel das ehemalige achteckige Minarett. Im Dom sind die Gräber von verschiedenen sizilianischen Königen zu sehen und es werden auch Reliquien von der heiligen Rosalia aufbewahrt. Das ist die Schutzpatronin von Palermo. Die freie Zeit, was wir so tagsüber in der Stadt gehabt haben, haben wir genutzt für einen oder anderen Einkauf oder zum ein Eis zu schlecken oder für eine Kutschenfahrt. Am Abend sind wir nachher im 14. Stock von unserem Hotel aufgefahren, wo wir das Abendessen gekriegt haben. Und das war eben musikalisch umrahmt von zwei Herren mit Musik, also mit Zierhorgel und Gitarre. Und die haben sizilianische Volkslieder gesungen, aber auch italienische Schlager. Zwischendurch ein Stückchen aus ganz so virtuos gespielt, auf der Maultrommel oder auf so einer kleinen Flöte. Sie haben uns auch Musikwünsche erfüllt und somit haben wir einen ganz lustigen und unterhaltsamen Tagesabschluss erlebt. Am Montag haben wir nachher Palermo verlassen und sind der Nordküste entlang gefahren, also im Tirrenischen Meer entlang, in westliche Richtung bis in die Gegend von Trapani. Die Landschaft war zuerst recht bergig und ist dann später in eine Weinbaugegend übergegangen. Am Vormittag haben wir das mittelalterliche Stadtl Erice besucht. Das liegt auf ungefähr 700 Meter Meereshöhe auf dem Monte San Giuliano. Wir sind durch eine Stadttour durchgegangen und haben die Altstadt betreten und sind da die Gasse entlang bergauf spaziert über einen ganz eigenartigen Kopfsteinpflaster. Es ist vorbeigegangen an mehrere Kirchen, am Rathaus und bis zur Burg. Von deren Tag an war der Nino unser Reiseleiter. Und er hat uns unterwegs erzählt, dass viele von den Häusern leer stehen und dass sie leider im Sommer bewohnt sein, wenn die Leute eben vor der Hitze auf einem ein bisschen frischeren Berg fliehen. Die Gegend ist auch bekannt für Mandelgebäck und etliche Dekagramm davon haben wir da auch erworben. Später ist es noch zurückgegangen ins Dol und weiter auf eine Halbinsel. Da geht das Tirrenische Meer dann ins offene Mittelmeer über. Da an der Küste gibt es verschiedene Salinen, wo Salz gewonnen wird. Und die Küste von Tunesien ist da leider 140 Kilometer entfernt. Wir haben da in der Gegend einen Kurs für Couscous-Kochen belegt gehabt. Die Gegend ist nämlich eben seit Jahrhunderten schon bekannt für die eigentlich arabische Spezialität. Wir haben da gelernt, wie man aus der Masse, aus Hartweizengrieß, da ist noch Wasser und Salz drinnen, das tut man in eine Schüssel und mit den Fingern rührt man so lang um, bis so Friegeln entstehen, also so kleine Klümpchen, kann man sagen. Die Masse wird nachher ausgebreitet zum Trocknen auf ein Tuch und dann wird sie zusammen mit anderen Zutaten 40 Minuten lang auf Dampf gekocht. Das passiert in einem eigenen zweiteiligen Terrakotta-Topf. Die Fuge zwischen die zwei Teile wird mit so einem Teig eben abgedichtet. Und sobald der Teig gebacken ist, ist das Couscous fertig. Nach getaner Arbeit sind wir noch eben sozusagen auch zu Tisch gebeten worden und haben da auch viergängiges Mittagessen serviert gekriegt. Darunter war natürlich auch das Couscous, das was in Trapani mit einer Fischsoße serviert wird, und auch die Pasta Busiate, die ist eben auch ganz typisch, mit einem Pesto aus viel Knoblauch, Basilikum, Kirschtomaten und Mandeln. Zum Abschluss haben wir nachher noch jeder ein Diplom gekriegt, mit dem unsere Kenntnisse in Couscous kochen bescheinigt werden. Gestärkt sind wir nachher wieder im Bus eingestiegen. Der hat übrigens von dem Tag an der Marco gelenkt. In Marco haben ein paar von unserer Gruppe an den Abend noch das Watten, also das Kartenspiel, lernen. Welchen Erfolg sie dabei gehabt haben, ist mir unbekannt. Jedenfalls sind wir weitergefahren an die Westküste bis nach Marzara del Vallo. Eben, das war, ist nach wie vor ein wichtiger Fischerort. Aber bei mir so durch die Gassen gegangen sind, haben unsere Begleiterin eigentlich nicht viel Schönes von der Stadt erzählen können. Der Fischmarkt war schon verlassen, die Kathedrale war zugesperrt und so sind wir bald wieder weitergefahren in südwestliche Richtung bis nach Agrigento. Auf unsere Fahrten über die Insel haben wir übrigens uns einen guten Eindruck verschaffen können, dass die Haupteinnahmequelle von Sizilien die Landwirtschaft ist, wobei jede Gegend sich auf den Anbau von einem gewissen Produkt spezialisiert hat. In der Gegend, an der wir an den Nachmittag gefahren sind, ist der Olivenanbau und so sind wir Kilometer um Kilometer durch Olivenhaine gefahren. Unsere Unterkunft in Agrigento war ebenfalls am Meer und so haben wir nach dem Abendessen noch ein paar Schritte machen gekannt auf der Strandpromenade und dann haben wir in die platschenden Wellen zugekocht. Im nächsten Tag haben wir nachher in und um Agrigento verbracht. Agrigento liegt an der Südküste von Sizilien. Die Stadt war in der Antike ganz eine wichtige Stadt vom griechischen Reich. Zuerst sind wir ins archäologische Museum gefahren. Da sind zahlreiche Fundstücke von den verschiedenen Epochen ausgestellt. So Vasen, Amphoren, Grabbeigaben, aber auch Teile von griechischen Tempeln. Das wichtigste Ausstellungsstück ist eine Statue vom Gott Atlas, der eben die Weltenkugel auf seine Schultern trug, die war 7 Meter hoch. Die Statue war zusammen mit mehrere gleiche Statuen beim Zeus-Tempel zwischen die Säulen positioniert und hat eigentlich das Dach vom Tempel getragen. Anschließend sind wir nachher ins Zentrum von Agrigento gefahren. Die Stadt hat 600.000 Einwohner. Die Altstadt ist erbaut so am Berghang und somit sind wir der Via Etnea, das ist die Hauptstraße, entlang spaziert bergauf bis zu einem Platz, von deren aus der Goethe einen herrlichen Frühlingsblick über die Landschaft werfen hat können. So hat er es in seine Reiseerinnerungen festgehalten. Später sind wir nachher weitergefahren ins Tal der Tempel, wo 5 die Überreste von 5 Tempeln zu besichtigen waren. Früher hat es da 27 Tempel gegeben. Das Dol liegt inmitten von Olivenhaine. Es hat auch viele Agaven gegeben und Mandelbäume. Und das Dol geht euch bis ans Meer. Wir haben da einen Spaziergang gemacht für 2 Kilometer. Und während dem Spaziergang haben wir einen schönen Ausblick gehabt über die Gegend, auf die Stadt, was gegenüber gelegen ist, und auch aufs tiefblaue Meer. Die Tempel waren für die Griechen heilige Stätten und da haben leider die Priester Zutritt gehabt zu den heiligen Stätten. Der Nino hat ins Aussehen erklärt für die Tempel und auch die Eigenheiten für die Bauwerke eben erklärt. Der Concordia-Tempel ist einer von den 5 Tempeln, ist der besterhaltene griechische Tempel überhaupt. Am Ende von unserem Spaziergang sind wir nachher zu dem Zeus-Tempel gekommen. Der hat enorme Ausmaße gehabt, ist aber wahrscheinlich gar nie fertiggestellt worden. Wie allem beim Anblick von solchen Bauwerken haben wir gestaunt, wie damals die Leute mit reiner Muskelkraft so riesige Steinquadern übereinander sitzen haben gekannt und wie die Gemäuer auch noch die Jahrtausende überdauert haben. Außer die Tempel war im Tal der Tempel sind da noch vorchristliche Grabstätten erhalten, die da aus so Umgrenzungsmauern außergemeißelt worden sein. Für die Mittagspause haben sie uns nachher über so unregelmäßige Wurzelstufen geführt in den Kolimbetra-Garten und da haben wir ein Picknick gemacht. Es waren da so Holzbänke und Tische und jeder hat ein Papiersackel gekriegt mit verschiedenen Spezialitäten drinnen, ein Brot mit den Panelle, nachher ein Stück Finchone, dann hat es Oliven gegeben, zum Nachtisch hat es Erdbeeren gegeben und natürlich die obligatorischen Cannoli. Es war da ganz fein, im Schatten von Orangenbaum, Zitronenbaum, Mandelbaum und Pistazienbaum und vieles mehrere zu sitzen. Und wenn jeder einen Liegestuhl gekriegt hätte, statt die Bänke, wo wir da gegessen haben, dann war es fein gewesen, da jetzt eine ausgiebige Siesta zu machen. Aber selber nicht so, sondern wir haben wieder in Aufstieg aus der Schlucht wogen müssen. Der eine und der andere hat gedenkt oder gefürchtet, dass er das mit dem vollen Bauch nicht so schafft. Aber Schritt für Schritt, schön langsam, ist es durchgegangen und wir sind alle wieder in unseren Bus eingestiegen. Der Bus hat uns noch zurückgebracht zu unserem Hotel und der halbe Nachmittag ist genutzt worden zum Entspannen auf dem Balkon oder im Schwimmbad oder auch am Strand. Während unserem Aufenthalt in Sizilien haben wir übrigens allem wunderschönes Wetter gehabt, aber nachdem das Meer ja allem nahe gewesen ist, hat allem ein feines, frisches Liftel geweht und somit war es auch nicht so heiß. Das Meer selber war eigentlich auch recht frisch, aber der eine oder die andere hat öfters allem wieder einmal ein Bad gewagt im Meer, wenn es Gelegenheit dafür gegeben hat. Am Mittwoch haben wir wieder unsere Koffer gepackt und sind weitergefahren in Richtung Ostküste. Zuerst ist die Fahrt gegangen durchs Landesinnere. Das ist eher hügelig und ist geprägt vom Getreideanbau. Wir sind vorbeigefahren an die Provinzhauptstädte Caltanissetta und Enna bis in die Ebene von Catania. Sam hat es nachher endlose Orangenplantagen gegeben. Ab Catania ist dann in südliche Richtung weitergegangen, entlang vom Ionischen Meer bis nach Siracusa. Siracusa war die größte Stadt im antiken Griechenland. Heutzutage hat die Stadt 122.000 Einwohner. Zuerst haben wir die archäologischen Ausgrabungsstätten besucht und da haben wir, wie alle Besuchergruppen, die eigenartige Akustik im Ohr des Dionysius getestet. Es ist das eine Höhle, die ist 23 Meter hoch und die Form ähnelt einem menschlichen Ohr. Und die Legende sagt, dass der Tyrann, eben von Siracusa, imstande war, auch ganz leise gesprochene Worte in der Höhle von den Gefangenen, die da in der Höhle festgehalten worden sind, die zu belauschen. Wir haben uns damit begnügt, die Barbara ein Lied singen zu lassen und in Echo, das da in der Höhle entstanden ist, zu lauschen. Sehenswert in den Ausgrabungsstätten war auch das griechische Theater, das ist eben halbrund, somit auf einer Seite offen. Und in denen werden heute noch Theateraufführungen gemacht. Und nachher hat es auch ein römisches, ovales eben Amphitheater gegeben. Für die Mittagspause sind wir an dem Tag bei einem Bauernhof erwartet worden, der was Oliven produziert. Es hat auch da wieder die guten sizilianischen Spezialitäten gegeben und wir haben den Besitzer auch gefragt, ein paar Zitronen ernten zu dürfen. Nachmittag sind wir nachher weitergefahren in die Altstadt von Siracusa. Die liegt auf einer Insel, die nennt sich Ortigia. Und wir sind zu Fuß über den Ponte Santa Lucia auf die Insel gekommen. Der Flaniermeile entlang sind wir spaziert bis zum Domplatz. Der Dom war früher ein Athene-Tempel und liegt auf dem höchsten Punkt von der Insel. Er ist der Geburt Mariens geweiht. Und der Tempel ist natürlich mehrmals umgebaut und zuletzt eben zu einer christlichen Kirche geworden. Der Nino hat aber betont, dass das Gebäude seit 2500 Jahren für religiöse Zwecke genutzt wird. In einer Seitenkapelle von der Kathedrale sind die Reliquien von der Stadtpatronin, von der heiligen Lucia aufbewahrt. Der Dom der Domplatz, die Kathedrale und die Gebäude rundherum sind aus ganz hellem Sandstein und die haben eigentlich ganz fast weiß geleuchtet in der Nachmittagssonne. Später sind wir nachher weitergefahren zu unserer Unterkunft, 10 Kilometer südlich von Siracusa. Das war ein ganz riesengroßes Feriendorf mit 400 Zimmern, aber zum Glück war es zu der Zeit leider zur Hälfte belegt. Die Grünanlagen zwischen die Gebäude und die einzelnen Bungalows waren ganz schön gepflegt und auf Nacht hat es eine lautstarke Unterhaltung für Jung und Alt gegeben. Der eine und der andere war wohl ein paar Frauen, leider ein paar Tage die Art von Urlaubsunterbringung über sich ergehen lassen zu müssen. Die Gegend südwestlich von Siracusa war das Tagesziel am Donnerstag. Die Gegend ist recht hügelig oder schon fast bergig. 1693 hat ein verheerendes Erdbeben viele Orte in der Gegend zerstört. Und die seien dann anschließend im Stil von sizilianischen Barock wieder aufgebaut worden. Typisch für die Gegend seien auch so ziemlich große Trockenmauern und typisch ist auch der Anbau von Johannesbrotbaum, also das sind die Buchshörndeln, wobei die wobei die einzelnen Teile von den Früchten oder von der ganzen Pflanze ganz in verschiedener Art verarbeitet werden. Zuerst haben wir Ragusa besucht. Die Stadt ist auf 2 Hügel erbaut. Wir haben einen Bummel gemacht durch die Altstadt, die nennt sich Ibra. Sind wiederum durch ein Stadttor bergauf gegangen, die Gasse entlang. Und wir haben uns gewundert über so Metallkonstruktionen, die da alle paar Meter über die Gasse gespannt gewesen sind, mit so ganz vielen Lampen drohen. Und dann haben sie uns erklärt, dass da ein paar Tage vorher ein Stadtfest gewesen ist. Und die Lampen, also vermutlich findet der oben statt, und die Lampen sind nachher bei der Prozession zum Heiligen Georg eingeschalten worden. Nach einer gewissen Zeit haben wir nachher auch den Dom St. Giorgio erreicht. Das Gotteshaus hat eine Kuppel und es hat auch viele Fenster gegeben und es war ziemlich hell in der Kirche. Dann hat es eine weitere Reihe von Fenstern gegeben, die waren aber bunt bemalt und auf diesem Fenster war das Märtyrium vom Heiligen Georg dargestellt. In der Kirche war eine Statue, die war 3 Meter hoch, vom Heiligen Georg, wie er in Drachen tötet. Die Statue wird von ein paar starke Männer bei der Prozession mitgetragen. Daneben ist auch ein silberner Sarkophag gestanden mit Reliquien vom Heiligen und auch der wird bei der Prozession getragen. Für die Mittagspause sind wir zu einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe gefahren. Da wird Viehwirtschaft betrieben. Der Betrieb hat 40 Hektar Grund. Es werden da unter anderem 1500 Rinder und Wasserbüffel gehalten und das Fleisch und die Milch von den Tieren wird eben verarbeitet. Die verschiedenen Produkte haben wir beim Mittagessen auch verkosten können. Am Nachmittag sind wir nachher weitergefahren nach Mardika. Die Stadt liegt in einem Tollkessel und die Hänge rundherum waren ganz dicht bebaut mit Gebäude und Wohnhäuser. Um uns einen Überblick über die Stadt zu verschaffen, viele Pflastertreten zu ersparen, haben wir eine Stadtrundfahrt machen können mit einem kleinen Zug. Später haben wir nachher noch die Mardika Schokolade verkostet und sie haben uns auch erklärt, die besondere Herstellungsart von der Schokolade. Da wird keine Milch verwendet und auch keine Pflanzenfette werden da beigeben. Das Ergebnis hat allerdings recht eigenartig geschmeckt und hat nicht alle in der Gruppe überzeugen können. Am Freitag ist dann aufs Dach von Sizilien gegangen, so was im Reiseprogramm ausgedrückt. Wir sind eben auf dem Ätna gefahren. Der Ätna ist der höchste noch aktive Vulkan von Europa und er liegt zwischen Catania und Messina. Der Berg unterliegt ständigem Wandel und auch die Höhe variiert. Derzeit wird sie mit 3400 Meter angeben. Mit dem Bus sind wir auf einer recht komfortablen Straße bergauf gefahren. Die Hänge waren dicht bewachsen, vor allem mit Kastanienbaum. Und dazwischen, zwischen den Grien, hat man allem wieder die dunklen Zungen von erstarrter Lava gesehen. Einmal von so einer Lavazunge außer hat man noch das Dach von einem verschütteten Haus gesehen. Schließlich sind wir nachher umgekommen auf einem Parkplatz. Auf 1900 Meter Höhe, das war da an der Südostküste oder Südostflanke vom Berg. Da haben sich Massen andere Touristen auch getummelt und auch Bergsteiger und Abenteurer. Von dem Punkt an hätte es eine Kabinenbahn gegeben, die was Interessierte auf eine Höhe von 2500 Meter gebracht hätte. Vor der Bahn war aber eine riesige Warteschlange. Wir haben auch erfahren, dass die Bahn wegen einem Wind, wegen einem starken Wind weiter oben außer Betrieb war. Aber unser Ziel war sowieso der Silvesterkrater in der Nähe. Wir haben da in 15 Minuten zu Fuß einfach hinspazieren können. Unterwegs hat uns der Nino das unterschiedliche Vulkangestein erklärt. Das ist entweder ganz leicht und so mit ganz vielen Luftbläschen oder dicht und schwer. Also das kommt drauf an, ob die Lava, weil sie angehält, mit Sauerstoff in Berührung kommt oder nicht. Der erloschene Silvestri-Krater hat einen Durchmesser von ungefähr 200 Meter. Somit war er leicht zu umrunden. Der Kraterboden war bewachsen mit verschiedenen Pflanzen. Auch außerhalb haben so verschiedene Blumen, schöne Farbtupfer in die so dunkelgraue oder schwarze Landschaft ergeben. Zum Beispiel, ganz nett anzuschauen, waren so kleine weiß-gelbe Margeriten auf Polster von Grienen groß. Nachdem der Ätna weit um die Insel überragt, hat man von oben einen super Ausblick gehabt über die Landschaft, über Felder und Hügel und übers Meer. Ein paar von uns sind dann noch weiter aufgestiegen zu einem anderen erloschenen Krater. Die anderen sind in Rifugio Sapienza, die ist geführt von italienischen Alpenverein CAI und wir haben uns dort gestärkt, bevor es wieder zurückgegangen ist ins Tal. Der Nachmittag war nämlich zur freien Verfügung und wir sind zurückgefahren in unsere Unterkunft. Die meisten haben die freie Zeit für ein paar Stunden am Strand genutzt und hoben je nach Geschmack entweder die Füße ins Meer getaucht oder sein als Ganzes untergetaucht. Und schon war nachher unser letzter Tag von unserem Aufenthalt gekommen, aber nachdem unser Flug erst am frühen Abend im Programm gewesen ist, haben wir uns noch gefreut, ein paar Stunden auf Sizilien zu hoben. Als ersten Programmpunkt haben wir in Siracusa die Wallfahrtskirche Madonna delle Lacrime besichtigt und besucht. Das ist eine moderne Kirche, die 1994 von Papst Johannes Paul II. Geweiht worden ist. Es ist ein kegelförmiges Bauwerk, 75 Meter hoch, und auf der Spitze von dem Kegel ist eine Madonnenstatue. An die Flanken von dem Kegel auf ein paar Meter Höhe sind so die Ausbuchtungen von mehreren Seitenkapellen und die schauen aus wie Tränen, die da über den Kegel rinnen. Die Kirche hat Platz für 11.000 Leute. 1953 ist in Siracusa, hat eine Siracusanerin an einem Gipsrelief von der Madonna, das sie da in ihrem Schlafzimmer gehabt hat, Tränen bemerkt. Und der Tränenfluss hat mehrere Tage angedauert. Das Marienbildnis ist in der Kirche ausgestellt und alle Jahre besuchen zahllose Gläubige die Wallfahrtskirche und suchen da bei der weinenden Madonna Trost und Heilung. Später sind wir noch weitergefahren nach Catania. Die Stadt hat 300.000 Einwohner. Sie ist 1669 von einem Ausbruch vom Ätna betroffen worden und nachher ein paar Jahre später, 1693, ist sie dann von den großen Erdbeben völlig zerstört worden. und ist nachher später im barocken Stil wieder aufgebaut worden. Heutzutage, sagt der Nina, ist die Stadt sehr elegant mit breiten Straßen und schönen Gebäuden. Wir haben uns als erstes wieder ins Getümmel von einem Markt gestürzt, und zwar vom Fischmarkt Pescheria. Es ist ganz laut zugegangen. Die Händler haben da ganz theatralisch ihre Ware präsentiert und präpariert. Wir sind nachher weiter spaziert bis zum Domplatz und Sam auf dem Brunnen haben wir das Wahrzeichen von Catania bewundert. Das ist ein Elefant aus schwarzem Vulkangestein, der auf seinem Buckel einen Obelisken trug. Der ist aus hellem Granit. Auch in die Kathedrale unserer heiligen Agatha haben wir einen Blick geworfen. Dort hat es Grabmal von Komponisten Vincenzo Bellini gegeben. Der ist 1801 in Catania geboren. Weil wir wieder rausgekommen sind auf dem Platz, war es gerade 12 und die mächtige Glocke hat vom Kirchturm, vom Dom angefangen zu läuten und wahrscheinlich von der Kirche daneben war eine kleine Glocke, die den mächtigen Glockenschlag begleitet hat mit einem ganz quirligen Gebimmel. Wir sind nachher da Via Etnea entlang flaniert, allem in Berg entgegen, der das Stadtbild beherrscht. Und der Berg hat halt an dem Tag sein Haupt in Wolken oder Nebel oder Rauch gekühlt gehabt. Ganz genau haben wir nicht verstanden, was es gewesen ist. Die Via Etnea ist mit Lavastein gepflastert und auch viele andere Gebäude sind aus dem Gestein erbaut. Somit hat Catania einen Namen, die schwarze Tochter des Etnas. Nach einer schnellen Mittagspause haben uns der Nino und der Marco dann zum Flughafen von Catania geführt oder begleitet. Es war reichlich früh, sodass wir schauen haben müssen, wie wir die 4 Stunden Wartezeit bis zu unserem Abflug umgekriegt haben. Und irgendwann hat nachher der Metallvogel abgehoben in die Luft und hat uns nachher zurückgebracht in Richtung Norden. Weil wir in Mailand angekommen sein, hat schon unser Südtiroler Chauffeur auf uns gewartet und wir waren ganz überrascht und erstaunt, dass der Chauffeur der Rudi war. Das war ein früherer Zivildiener vom Blindenzentrum, der schon vor mehr als 35 Jahren seinen Dienst im Blindenzentrum eben abgeleistet hat und jetzt eben aushilfsweise als Chauffeur tätig ist. Obwohl es schon noch 9 Uhr abends gewesen ist, haben wir die restliche Heimfahrt genutzt, um zurückzublicken auf die vergangenen Tage. Von allen hervorgehoben ist worden, dass wir wirklich eine feine Zeit wieder gehabt haben, in der Gruppe, was nicht ganz selbstverständlich ist, weil die Teilnehmer heuer waren, es war einfach eine ganz große Altersspanne bei den Teilnehmern, die waren zwischen Anfang 20 und Anfang 80 Jahre alt. Sizilien haben wir als eine Region kennenlernen können, die durch die wechselhafte Geschichte und die vielen verschiedenen kulturellen Einflüsse eine Unmenge von Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Genossen haben wir es natürlich auch, die Insel allem wieder kulinarisch kennenzulernen. Natürlich haben wir es nicht versäumt, in denjenigen zu danken, die was uns die Erfahrung wieder ermöglicht haben. Da war ich natürlich in erster Linie der Nikolaus, der Initiator war. Und an seiner Seite die Mitarbeiterinnen vom Büro und außerhalb, die geholfen haben, die Sache umzusetzen. gedankt haben wir natürlich auch wieder unseren sehenden Freunden, durch deren Augen und Worte wir Sizilien kennenlernen haben können. Ziemlich müd, aber allem noch froh gelaunt, sind wir in Bozen dann schließlich aus dem Bus ausgestiegen und haben uns von unserer Reisegesellschaft verabschiedet mit dem Wunsch, in einem Jahr wieder eine Reise unternehmen zu können, weil den Wunsch hegen wir alle, weil wir bekannt haltet Reisen, Hirn und Seele jung. Nachher wünsche ich euch alle noch einen guten Sommer. Vielleicht kann der eine oder der andere auch eine Reise unternehmen oder hat irgendwo einen Erholungsurlaub noch zu machen. Oder kann sich daheim erwähnen, die Leichtigkeit von Sommer genießen und hat eine gute Zeit. Enke alle, alles Gute, die Gabi.
Allerlei.
Liebe Hörerinnen und Hörer, neben den vielfältigen Arbeitsbereichen im Blindenzentrum St. Raphael ist die Sensibilisierungsarbeit eine wesentliche Tätigkeit, bei der man auch gleich die Früchte der Arbeit zu spüren bekommt. Der Hauptantreiber bei Sensibilisierungsaktionen ist schon seit vielen Jahren Nikolaus Fischnaller, gemeinsam mit einem Team ehrenamtlicher Betroffener. Und so finden sowohl hier im Blindenzentrum als auch verteilt über das ganze Land während des ganzen Jahres und hauptsächlich während des Schuljahres zahlreiche Begegnungsstunden statt. Zwischen Schulklassen, Firmengruppen, Mitarbeitergruppen und eben blinden und sehbehinderten Menschen, die aus ihrem Leben und aus ihrer Welt erzählen. Die Teilnehmer können sich ein gutes Bild davon machen, wie es ist, als blinde oder sehbehinderte Person zu leben. Sie lernen einfache Hilfsmittel kennen und das wohl Wichtigste sind die Tipps im Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen. Es wird die sogenannte Raphaelsschulung durchgeführt, bei der den Sehenden gezeigt wird, wie sie blinden und sehbehinderten Menschen im Alltag helfen können, wie sie begleiten können und wie sie am besten eben auf Betroffene zugehen. Jetzt nachfolgend hört ihr die Stimmen von einigen Kindern. Diese haben gleich nach der Begegnungsstunde ihr Wissen angewendet und Gegenstände so beschrieben, dass auch ein Blinder mitschauen kann. Hört selbst!
Der Schlern. Der Schlern ist ein gewaltiger Berg, den man von Ritten aus gut sehen kann. Er hat einen großen Turm links von sich. Er ist riesengroß, viel größer als ein Haus. Am Abend wird der Schlern noch ein bisschen von der Sonne beleuchtet. Vor dem Schlern steht ein kleiner Wald. Wolken sind fast immer über ihm. Am Tag ist der Schlern ganz, ganz hellgrau. Es gibt sogar eine Sage zu den Schlern.
Der Nadelbaum. Der Nadelbaum ist dunkelgrün und sehr hoch. Er ist ungefähr 3 bis 4 Meter groß. Er riecht nach Weihnachten und schaut aus wie ein Weihnachtsbaum. Die Nadeln sind spitzig, aber irgendwie fühlen sie sich auch angenehm an. Der Nadelbaum ist bei mir zu Hause. Er braucht schon ganz viel Platz.
Der Kaktus Mamillaria. Der Kaktus ist ungefähr 8 cm groß. Natürlich hat der eine Form. Er hat einen ovalen Körper und der Stamm ist breit. Außerdem ist er strahlend grün und die Blüten sind leuchtend pink mit ein bisschen weiß. Der Kaktus bekommt 10 bis 20 davon. Sie blühen ungefähr einen Monat lang. Außerdem hat er auch kleine und viele spitzige Stacheln. Der Kaktus steht in meinem Zimmer und ich habe ihn von einer Gärtnerei.
Mein Hamster. Mein Hamster ist ein Weibchen und heißt Flocki. Sie ist nicht nur ein Hamster, sie ist ein Zwerghamster. Flocki hat schneeweißes Fell und ein Schwänzchen, ein kleines weißes Büschelchen wie ein Hase. Es ist ebenfalls schneeweiß. Außerdem hat sie 4 kleine, mit ein wenig Fell bedeckte Pfoten mit kleinen Krallen. Natürlich hat sie auch Augen und Ohren. Die Augen sind klein, frech und sie sehen wie Knopfaugen aus. Die Ohren sind innen hellrosa und äußerst klein. Sie hat ebenfalls Schnurrhaare, ein kleines Näschen und auch ein kleines Mäulchen. Ihre Zunge ist hellrosa und ihre Zähne sind wie die von einem Hasen, nur viel kleiner. Floki ist eigentlich nachtaktiv, aber manchmal ist sie auch am Tag wach. Sie ist ein sehr lebendiger Hamster und dreht sehr oft gerne in ihrem Hamsterrad ein paar Runden. Floki frisst Samen, Obst, Gemüse, aber am liebsten frisst sie Karotten. Weil sie dauernd beim Fressen ist, ist sie kugelrund.
Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und wir freuen uns schon wieder, mit euch den nächsten Hörbrief im Oktober zu gestalten. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sommer, viel Erholungszeit, schöne Erfahrungen und bis zum nächsten Mal. Katrin, Magdalena und Veronika.